Hallo und herzlich willkommen bei Börse at Home, wie immer montags um 12 Uhr, wo wir uns 30 Minuten geballtem Börsenwissen widmen und immer auch einen Experten einladen. Am Ende ist natürlich auch immer gerne noch Zeit für eure Fragen. Und heute geht es um ein sehr, sehr aktuelles Thema, nämlich um was tut sich bei den Neobrokern. Wer vielleicht den Teaser schon ein bisschen intensiver gelesen hat, hat vielleicht auch schon die Zahlen gesehen, nämlich dass sich 12 Millionen Depots eröffnet wurden in den letzten 10 Jahren. Das sind ungefähr 53% Zuwachs. Und das haben sich nämlich der Smart Broker und Lemon Markets auf Basis der Deutschen Bundesbank-Daten angeschaut. Und da haben wir gedacht, wer könnte denn mehr zu dem Thema erzählen als jemand auch von Lemon Markets? Deswegen Max Linden ist heute unser Gast, CEO und Gründer von Lemon Markets. Max, schön, dass du da bist. Ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst und auch noch mal ein paar Worte zu Lemon Markets sagst, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen oder wo das noch kein Begriff ist.
Gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Ein paar Worte zu Lemon Markets und mir. Wir bei Lemon Markets sind nicht der klassische Neo-Broker, der quasi den Endkunden kennt, sondern wir befinden uns quasi im Hintergrund und kümmern uns um die Wertpapierabwicklung. Das heißt also alles das, was passiert, nachdem du auf den Button geklickt hast, kaufen. Und stellen das quasi als Service für Banken, Fintechs und Vermögensverwalter zur Verfügung. Und in dem Zuge quasi war es natürlich auch für uns total relevant und total spannend, irgendwie zu gucken, naja, wo geht eigentlich der Markt hin? Was sollte das Narrativ im Markt sein? Wo bewegen sich die Daten? Und deswegen gemeinsam mit unseren Berliner Nachbarn von Smart Broker haben wir uns dem Thema ein bisschen näher gewidmet. Ich in meiner Rolle hier das Unternehmen gegründet vor jetzt gut 5 Jahren und führe es heute als CEO aus der Leidenschaft heraus für das Wertpapiergeschäft. Denn das war, als ich mich den Markt angeguckt habe, damals immer ein großer Frustrationspunkt zu merken, okay, es ist kompliziert, es ist teuer. Ja, es ist super cool irgendwie zu sehen, wo sich das Ganze die letzten Jahre hinentwickelt hat. Da gehören wir dazu, aber auch ganz viele weitere. Ja, gerade hat man so das Gefühl, wir sind da in super dynamischen und spannenden Zeiten.
Ja, absolut. Um es vielleicht nochmal zusammenzufassen, ne? Das bedeutet, bei euch macht man kein Depot auf, sondern ihr habt eher so Richtung Brokerage as a Service. Das heißt, ihr arbeitet mit den ganzen Anbietern zusammen, die eure Infrastruktur nutzen und kriegt da dann auch ganz spannende Einblicke vermutlich auch. Wenn wir uns das jetzt so anschauen, ne, diese 12 Millionen Depots in den letzten 10 Jahren, das war ja, meine ich, von 2015 bis 2024, das ist ja schon eine wahnsinnige Zahl, also auch gerade wenn man das mal ins Verhältnis setzt zur Einwohnerzahl in Deutschland. Woher kommt denn dieses Wachstum? Was könnte denn da dahinter stecken oder was beobachtet ihr vielleicht sogar schon bei euch?
Ja, also vielleicht um einen Schritt zurückzutreten, was wir gemacht haben, ist, die Bundesbank hat so einen ganz interessanten Datensatz, wo sie im Endeffekt quasi sich alle Depots der sogenannten privaten Haushalte anschaut, also privaten inländischen Haushalte. Und da schaut sie sich die Anzahl der Depots an, und zwar die Anzahl der Depots, die nicht leer sind. Wenn du jetzt einfach irgendwas offen hast und das nicht drin, dann zählt das nicht mit rein. Und da haben wir uns einfach mal angeschaut, okay, was ist da so die letzten Jahre passiert? Das kann man dann mal ein bisschen besser sehen, weil das in verschiedene Kategorien aufgesplittet ist. Kommen die Depots von Wertpapierinstituten, kommen die von Sparkassen, Volksbanken, Großbanken, Kreditbanken? Also da ist dann schon noch mal ein bisschen mehr quasi Spiel drin. Aber was die High-Level-Figures angeht, und ich glaube, du hast eine davon schon genannt, ist eben dieses, okay, was ist eigentlich die letzten 10 Jahre passiert? Und da ist es eben super spannend zu sehen, okay, da sind irgendwie so viele Depots dazugekommen. Das heißt, wir sind jetzt bei knapp 35 Millionen Depots, quasi die im Besitz von privaten Haushalten sind. Und es gibt eine ganz interessante andere Studie von Oliver Wyman, die im Endeffekt sagt, die Durchschnittsperson in Deutschland hat 2 Depots. Also was du jetzt im Endeffekt sagen kannst, über den Daumen rechnen, kannst du sagen, okay, wir haben 35 Millionen Depots geteilt durch 2, dann könnte es irgendwie 17 Millionen Menschen, so 17,5 geben. Legen. Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich verschiedene Studien anguckt, dann ist irgendwie niemandem so richtig klar, wie viele Menschen sind es denn jetzt, die investieren. Es gibt irgendwie von BlackRock eine, die sagt irgendwie 20 Millionen plus, es gibt die vom Deutschen Aktieninstitut, die sagt irgendwie 12 Millionen, und wer weiß, vielleicht liegt die Wahrheit in die Mitte.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Bundespräsidenten haben, aber was total spannend ist und vielleicht mal ist, wenn man einfach nur das letzte Jahr anguckt, also 2024 selber, dann haben wir da 3 Millionen Depots, die dazugekommen sind. Also das heißt, die Message quasi im Markt hinein muss eigentlich sein, okay, da tut sich was, das wächst und die Menschen wollen es. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, wie man so ein bisschen diese ganze Diskussion, die wir gerade zum Thema Rente haben, betrachten sollte. Ja, ja. Okay, die Leute wollen eigentlich investieren, ja, dann umso besser, wenn quasi das Startup-Verhalten der Leute noch weiter unterstützen kann. Aber glücklicherweise ist es so oder so schon unterwegs und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, der Wachstumstrend ist auch dieses Jahr ähnlich aktiv.
Also du würdest auf jeden Fall sagen, das ist so ein kontinuierliches Bild, richtig? Also es ist nichts, was jetzt total einbrechen wird. Also natürlich, wir haben keine Klasse, wir können nur vermuten, aber nicht, dass man jetzt sagt, man kommt von einem hohen Wert wieder runter, sondern der Trend, wie du auch schon gesagt hast, geht ja wirklich Richtung Zweitdepot. Ne? Ich vergleiche Anbieter, ich schaue, was passiert bei einem anderen Anbieter, wie kann das alles zusammenhängen?
Ja, 100%. Es ist schon spannend, wenn man sich die letzten Jahre anguckt. Wir hatten ja so diese Nullzinsphase. Da ist der Markt verhältnismäßig wenig gewachsen. Also, und dann hast du Covid gehabt und da ist der Markt auf einmal explodiert.
Ja.
Dann hast du den russischen Angriffskrieg gehabt. Das ist dann und all die Unsicherheit, die damit einherging. Das war dann wieder eine Periode, in der sich irgendwie weniger getan hat. Mhm. Und seitdem du quasi so im Endeffekt ab Ende 24, dann auch mit dem ganzen Zoll-Thema von Trump, das wiederum hat nochmal quasi krass ausgelöst, dass die Zahlen wieder nach Umgang sind. Das Spannende, also ne, auf der einen Seite das absolute Wachstum ist groß, das andere ist aber auch, dass quasi im Vergleich zu den Vorjahren das Wachstum deutlich größer ist. Also du kannst schon eine sehr starke Korrelation zu, ich sag mal so, Makro-Events entdecken, was ja auch wenig verwunderlich ist, weil am Ende ist ja auch immer die Frage, wie kommt man eigentlich auf dieses Thema? Und klar, wenn sich ganz viel irgendwie drumherum bewegt und wenn ganz viele das als irgendwie Chance und Möglichkeit wahrnehmen, dann ist das natürlich auch nochmal eine andere Dynamik.
Ja, absolut. Plus, du hast ja gesagt, das sind alles so exogene Faktoren, ne? Irgendwie, dass sich was in der Welt tut, dass das viel Einfluss hat. Aber in dieser Studie kam ja auch so ein bisschen hervor, dass auch gerade so Online-Banken, Neobroker ganz viel Anteil auch daran haben und dass die auch viel beeinflussen und auch zu diesem Wachstum beigetragen haben. Ja. Hast du eine Idee, warum das so ist oder irgendwas, wo du sagst, ja, das macht irgendwie auch Sinn, dass diese Angebote gefragt werden oder gefragt sind?
Ja, den Teil, den du ansprichst, ist im Endeffekt die Tatsache, ne, ich habe ja am Anfang schon erklärt, dass man so ein bisschen sich angucken kann, okay, wo kommt das Wachstum eigentlich her? Und zum Beispiel Volksbanken und Sparkassen sind auch gewachsen, aber total moderat. Haben quasi so ein bisschen das Level gehalten. Und dann hast du andere quasi Segmente, die Kreditbanken, die sind irgendwie total gewachsen. So, jetzt kann man sagen, okay, wer fällt da drunter? Ne, da drunter fällt irgendwie so eine Flatex, da drunter fällt eine DKB, da drunter fällt eine ING. Darunter fallen aber auch natürlich irgendwie Anbieter wie der Baderbank, die irgendwie in der Wertschöpfungskette des Handels irgendwie aktiv sind. Und natürlich auch quasi eine Trade Republic. So. Und das heißt, wenn du dir diese 5, 6, 7, 8 Player vielleicht anschaust, dann ist das irgendwie ganz gut nachvollziehbar, dass sich da schon einiges getan hat. Mhm. Und woran liegt das? Ich glaube, das sind sehr offensichtliche Gründe. Ne? Du hast einen deutlich eine bessere User Experience, du hast du hast ganz andere Preise. Ich habe damals meine ersten 500 Euro angelegt und musste 10 Euro Ordergebühren zahlen. Das ist natürlich, glaube ich, wenn du damit hantierst, das fühlt sich schon noch deutlich mehr an. Und von den Klischees, die, glaube ich, mal da waren, die konnte ich persönlich auch einfach extrem gut nachvollziehen, weil sie meine Erfahrungen gespiegelt haben. Und da shiftet sich was. Und wir in Deutschland lieben ja immer Dinge, die kostenlos sind.
Das stimmt. Geiz ist geil. Das ist ja auch so ein deutsches Sprichwort.
Ja. Und auch das ist ganz interessant, wenn man sich das Sparplanwachstum hier ist nochmal signifikant höher. Und zwar durch alle Bereiche hinweg, der Sparplan ist nochmal signifikant höher als das quasi Depotwachstum, weil dieses Sparplan als Produkt einfach nicht nur ein super nachhaltiges, super gutes Produkt ist, sondern eben auch quasi in so eine Form gepreist wird, dass, glaube ich, jeder für sich sagt, okay, das ist schon das Spannendste. Und deswegen ist diese Kombination und dann, und ich glaube, das muss man schon sagen, eben schon auch einfach dieses relevante Makro-Thema, das immer mehr Menschen sich damit auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich Rente, wie funktioniert das für mich, was möchte ich tun, die Hürden soweit gesenkt wurden, im positiven Sinne, und du das jetzt alles digital irgendwie der App machen kannst, das spricht halt auch einfach jetzt mittlerweile jede Person an und deswegen habe ich wenig überraschend, dass wir diese Dynamik sehen ja, das sorgt natürlich dann auch jetzt dafür, im Positiven, das wünsche ich mir für den Markt, dass da alle drauf reagieren und dass einfach jeder merkt, okay, das ist ein wichtiges Produkt in meinem Produktportfolio, ich mache das weiter, ich baue darauf an.
Ja, klar.
Ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn wir in 3 Jahren, egal wo wir hingucken, ein gutes, leistungsstarkes, preisattraktives Angebot vorfinden, dann haben wir unsere Mission erreicht. Dann quasi kann jede Person gut investieren.
Ja, das sind eigentlich mehrere Faktoren, ne? Wie du auch schon gesagt hast, so Richtung Demokratisierung der Investition. Also zum einen, ne, die Kosten sind irgendwie günstiger, es geht alles schneller und ich glaube also auch persönlich, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, für mich ist es auch irgendwie leichter zu sagen, ich setze mich mal mit meinem Handy oder mit meinem Laptop hin und mache mal schnell ein Depot online auf, ne, bevor man irgendwie noch so denkt, ja, jetzt musst du wieder zum Berater gehen und dann da einen Termin vereinbaren. Und ne, also ich glaube, das ist auch so dieses Spontane vielleicht sogar, was mit reinzählt, dass man irgendwie eine Werbung sieht oder denkt, ah, ich möchte jetzt auch gerne mal einen ETF-Sparplan aufmachen und dann ist die Hürde ja einfach gar nicht mehr so groß, ein Depot aufzumachen, keine 10 Euro Ordergebühren unbedingt zu zahlen, wie bei deinem Beispiel mit den 500 Euro, ne? Dass man da einfach gedanklich wahrscheinlich auch ein bisschen von wegkommt oder auch, wenn man sagt, ETF-Sparpläne kann man auch jetzt ab 1 Euro schon teilweise starten, dass man da auch nicht unbedingt so ein Riesenkapital braucht, um irgendwie da anzufangen. Und ich glaube, das ist dann auch viel so vom Mindset her, dass man das Gefühl hat, es ist gar nicht mehr so die Hürde oder es ist auch gar nicht mehr nur für reiche Leute eben, ne, sondern halt auch wirklich für jeden wichtig. Und
es ist ein Prozess. Und ich glaube, die technischen und die, ich sag mal, Marktgegebenheiten sind besser, aber da gehören ja noch so viel mehr Themen dazu. Finanzielle Bildung, weiß ich überhaupt, was ich da tue? Und ich glaube, es ist auch total fair, dass es nicht für jeden ist, dieses Thema selbst in die Hand zu nehmen, sondern es auch viele Menschen gibt, die sagen, hey, ich source das lieber aus und ich gebe das zu jemandem. Positive quasi Sache, auf die wir uns alle einigen können. Es ist gut, wenn sich mehr damit beschäftigt wird.
Ja.
Und dann ist es wichtig, dass quasi ein breites Spektrum an Angeboten da sind, die niederschwellig nutzbar sind und jedem dann die Möglichkeit geben, das zu wählen, was man braucht.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also auch gerade Finanzbildung und wo du es auch am Anfang schon angesprochen hattest. Politisch tut sich da ja aktuell auch ein bisschen was. Gerade letzte Woche wurde ja der Entwurf vorgelegt bezüglich Aktivrente, Altersvorsorge und so weiter. Und da war ja auch das Altersvorsorgedepot dabei. Wie betrachtest du diese Entwicklung? Siehst du das positiv? Auch wenn das natürlich jetzt alles noch nicht beschlossen ist, erst am 17. Dezember, aber es ist ja schon mal vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, könnte man sagen.
Total. Also ich glaube, alles, was Aktienkultur in Deutschland stärkt und den Menschen die Möglichkeit gibt zu wählen, was sie nutzen wollen für ihre Altersvorsorge, ist positiv und gut. In dem Entwurf am Freitag stecken ja auch viele von den Punkten drin, über die wir so ein bisschen gesprochen haben. Ne, irgendwie Transparenz, klare Strukturen, soll digital laufen, Kosten sind gecapped, 1,5%. Also ich glaube, da sieht man schon, was irgendwie die Hintergedanken sind.
Ja.
Jetzt geht es quasi noch so letzte Details zu klären und dann eben auch sicherzustellen, dass man das auch gut und vernünftig umsetzen kann. Das ist so die inhaltliche Ebene, aber von den Eckpunkten sagen, okay, wir haben hier ein Produkt, das kommt, das ist quasi erlaubt, das Investieren in breit gestreute Anlagen. Das wird quasi bezuschusst bis zu einer gewissen Größe, um einfach den Anreiz quasi nochmal zu stärken. Du hast die Steuerstundung, indem du eben sagst, okay, gesteuert wird, wenn du es quasi verrentest. Das sind schon total viele Dinge, wo ich sagen würde, okay, das ist im Verhältnis zu dem, was wir bisher hatten, schon nochmal ein krasser Step nach vorne. Und das ist von daher gut, dass wir uns damit jetzt auseinandersetzen können alle und sich das jetzt in Richtung Ziellinie bewegt, was quasi irgendwie die Entscheidungen betrifft. Denn wenn du dir andere Länder anguckst, in denen du eine stärker ausgeprägte Aktienkultur hast, dann liegt es häufig damit zusammen, dass du, das Paradebeispiel USA, aber auch Schweden, dass du in dieser Form dieses Incentive bekommst. Und das ist auch der nächste Schritt, den wir hier gehen können. Da ist, glaube ich, das Modell, was jetzt im Raum steht, eins, was die Wahlmöglichkeit bis hin zu, ich will das mit Garantien haben, ich möchte das mir irgendwie verrenten lassen, kombiniert mit jemandem, der sagt, nee, ich will das, was ich selber in die Hand nehmen, ich möchte wirklich auch die einzelnen Anlageentscheidungen selber beschließen. Und ich glaube, das ist irgendwie das Ziel, was ein Markt haben sollte, dass du klar regelst, was angeboten wird, aber dann die freie Möglichkeit gibst, Entscheidungen zu treffen, wie sie ihrer Präferenz passt.
Ja, absolut. Ne? Auch nochmal als Alternative zu den bekannten Riester-Rentenverträgen, wo es ja auch kontroverse Meinungen dazu gibt, um es mal so auszudrücken. Und auch, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass es auch flexibler wird, ne? Dass man wirklich sagt, man kann auf die individuelle Person eingehen, wie du auch schon gesagt hast. Wie risikoavers ist jemand? Brauche ich eine Garantie oder nicht? Welche Assetklasse passt zu mir? Bin ich jemand, der irgendwie sagt, ich möchte gerne in Aktien-ETFs investieren? Bin ich jemand, der irgendwie unbedingt eine Garantie haben möchte und dann vielleicht eher eine Anleihe interessant ist? Finde ich auch sehr spannend, dass man da jetzt auch ein bisschen individueller vorgeht und vielleicht auch so ein bisschen, wie du auch schon sagst, das trägt ja auch dazu bei, dass man sagt, okay, als Anleger, der Staat macht da was in die Richtung, vielleicht sollte ich mich damit auch mal beschäftigen oder vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, weil ich glaube, viele haben auch noch so ein bisschen Angst vor dem Investieren und da irgendwie Geld zu verlieren. Ne? Und ich meine, gerade wenn wir von Altersvorsorge sprechen, das sind ja jetzt keine 5 € im Monat, wo man sagt, naja, mein Gott, notfalls ist es weg, sondern es ist ja wirklich was, was irgendwie zukunftsorientiert ist und wo man sich ja auch wohlfühlen möchte mit seiner Entscheidung.
Ja, ich glaube, wenn das kommen wird, dann werden wir quasi in einem Jahr, also kurz vor Einführung irgendwie, da natürlich auch, glaube ich, ein großes Echo drum sehen und eine große Diskussion. Und das ist am Ende, was sich dann wiederum selbst verstärkt, wie man dann auch in die Breite geht. Von daher total positiv. Ich glaube, der Job ist noch nicht erledigt. Also das ganze Thema rund um die Frühstart-Initiative, also zu sagen, hey, wie kann ich Kindern, Enkelkindern respektive, wie kann ich die unterstützen und wie kann ich das vielleicht sogar anfangen, bevor jemand volljährig wird? Das ist der Teil, der noch aussteht. Aber wenn du das irgendwie als Paket betrachtest, dann hast du schon im Endeffekt eigentlich diesen ganzen Lifecycle mal abgedeckt und denke, dann sind wir, oder auch im internationalen Vergleich, dann hast du hier mal ein kompetitives Produkt.
Ja, absolut. Ich denke auch, gerade wo du das ansprichst mit dem Thema Kinder, das ist ja auch so ein bisschen, zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen, in den letzten 1-2 Jahren auch viel das Thema wieder aufgekommen Richtung Kinderdepot, macht es Sinn, ab wann sollte man irgendwie anfangen zu investieren? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber vielleicht wird es ja auch irgendwie mal normal, dass man sagt, naja, man wird irgendwie ein Elternteil, man kriegt ein Kind und dann organisiert man den Kindergartenplatz und vielleicht auch gleichzeitig schon das Depot oder so in die Richtung. Weiß ich nicht, hast du da irgendwie eine Meinung zu?
Also, die Steuernummer bekommt man ja sehr schnell geschickt.
Absolut.
Also, das heißt, danach hat man eigentlich alles, was man braucht. Was ich so spannend finde, was auch wieder so ein bisschen zu unserem Gespräch rund um Neobroker zurückkommt, die Idee, ein Kinderdepot zu machen, ist ja erstmal nichts Neues.
Das stimmt.
Was ich aber spannend finde und was für mich ja nochmal so ein ganz guter Punkt ist, der eigentlich dieses Beispiel quasi so, okay, was machen Neobroker anders oder wie, ist eben zu überlegen, okay, wie denkt man über dieses Produkt nach? Wie kann man eben so ein Produkt end-to-end denken? Da finde ich, ist irgendwie ganz schön, wenn man sich Trade Republic anguckt, wo man sieht, naja, das ist nicht nur einfach ein Kinderdepot mit einer irgendwie vernünftigen User Experience aufzumachen und irgendwie digital und quasi okay, sondern es ist eben auch vom Produkt zu Hände gedacht. Also du hast irgendwie eine gemeinsame Partnerschaft mit dem Intenten, wo du als Kunde das Wertversprechen kriegst, hey, bis zum 18. Lebensjahr deines Kindes ist das hier gebührenfrei. Und das ist natürlich, also das ist halt mal sehr konsequent zu Ende gedacht. Also als Kunde holt mich das ja so total ab. Ist das ein Produkt, das ich Geld verdienen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ist das ein Produkt, was sich 18 Jahre an diese Firma bindet? Ja, total. Ist es total sinnvoll, dass so, und das ist, finde ich, für mich so ein schönes Beispiel davon, wenn du wirklich vom Kunden her denkst, wie anders so ein Produktdesign aussieht. Und inhaltlich das sich herzuleiten, das wäre schon wahrscheinlich seitdem es Kinderdepots möglich gewesen, aber so eben drüber nachzudenken, naja, was ist denn das Issue, wenn du sich damit beschäftigst, das aufzumachen? Naja, du weißt irgendwie nicht, was du auswählen sollst, du hast irgendwie Angst vor Gebühren. Und wie kannst du diese Sorgen irgendwie nehmen? Sehr einfaches Produkt, sehr standardisiert quasi, und dann übernimmst du auch noch die Kosten. Okay, das ist natürlich die Hürde nochmal gesenkt. Und das ist für mich eigentlich so dieser Teil, das ist neu, dieses zu sagen, wie machst du es schlank, effizient und denkst es quasi aus dem Kunden raus. Das ist nicht perfekt, ne? Dann gibt es irgendwie Diskussionen, okay, darf man und kann man das so machen? Ist es irgendwie dann in Ordnung? Brauchst du die Geburtsurkunde des Kindes wirklich physisch? Ich glaube, da ist dann im Sinne des des Kunden, muss man sich dann einmal überlegen, okay, wo möchte man sich hinschmeißen, aber ja, mal ein bisschen anders umgesetzt und auch die Werbekampagne von Scalable natürlich auch super cool. Also von daher, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Neo-Spirit, der dann auch bei dem Thema Einzug hält.
Also du würdest sagen, vielleicht nochmal weg von dem, was man schon kennt, was vielleicht irgendwie auch nicht alle anspricht oder was für manche einfach nicht die richtige Herangehensweise ist, um es mal irgendwie so auszudrücken, hinzu, naja, sich anzuschauen, okay, was ist denn der Haken oder was hält denn viele davon ab, sowas einzurichten, dann würde ich auch schon meinen, das mit den Kosten, mit der Eröffnung, also du würdest auch sagen, das ist wahrscheinlich so ein Gesamtkonstrukt, ne, was zusammenspielt, wo man sagt, das Gesamtpaket ist im Endeffekt das, was dann auch die Zielgruppe vielleicht auch dazu bringen, ein Depot dort zu eröffnen.
Ja, und ne, daran zu gehen, und deswegen, ich glaube, das ist wenig insofern neu, als dass es nicht auch hätte vorher möglich sein können, aber es ist halt anders zusammengepackt. Und also das ist ja auch immer ein Trade-off, weil natürlich, ne, was sind irgendwie die Punkte, die man sich auf einer kritischen Seite angucken kann? Kann sich ja fragen, okay, wenn ich aus dem Verbraucherschutz drauf gucke, kann es nicht auch ein zu einfach geben? So, und da gibt es natürlich regulatorisch klare Regeln. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie an handelbare Produkte denkst, gibt es die Angemessenzeitprüfung. Und da gibt es einfach keinen Weg drumherum. Und das ist ja auch richtig so, weil zum Schluss geht es ja auch darum, zu überlegen, okay, wie kannst du Menschen ihr Geld schützen, sowohl als Firma, die das ganze Geschäft betreibt, dass du robust bist, aber natürlich auch als Unternehmen, was irgendwie eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden hat. Und das ist, glaube ich, der Trade-off, ne, wo natürlich ein gewisses Reibungsfeld da ist und man sich auch auf die andere Seite werfen kann. Das Spannende, und ne, da kamen wir her, so, was zeigen die Daten? Die Leute stimmen dann mit ihren Füßen ab oder mit ihren Depots, wie man es auch mal nennen möchte.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch dazu noch ein Punkt, weil noch ein Kommentar kam, dass ja auch stationäre Banken kostenfreie Depots anbieten. Wo würdest du denn sagen, greifen denn die Neobanken vielleicht nochmal anders an, wenn du das jetzt einfach nur so nebeneinander hältst? So ein paar Punkte hattest du ja schon genannt, aber vielleicht nochmal zusammenfassend für die Zuschauerfrage.
Ja, also ich glaube, die Kernpunkte sind im Endeffekt, ne, wie ist die User Experience gestaltet? Und das sind diesen Fokus auf Simplizität ist ein Beispiel, du wählst eine Aktie aus und dann ist quasi die einzige Entscheidung, die du noch treffen möchtest, wie viel Geld möchtest du investieren? Ja, versus, du musst einen Handelsplatz auswählen, du musst dir überlegen, wie viele Stücke du haben möchtest. Das sind ja viele Prozessschritte, die technisch bedingt sind, die jetzt aber nicht unbedingt was mit dem Bedürfnis des Kunden zu tun haben. Wenn ich weiß, was ich haben möchte und weiß, wie viel, dann ist doch alles andere erstmal egal. Und das ist, glaube ich, für mich, was die User Experience angeht, so der größte Unterschied. Und dann eben ne, bei dem Kinderdepot eben nochmal einen Schritt weiter gedacht, okay, wie baust du da wirklich eine Reise drum? Du holst die Leute auch ab und so nimmst du die Leute mit. Und das ist schon der Kernunterschied. Alle anderen Punkte, auch was irgendwie die Funktionalität und so angeht, da ist vielleicht sogar so, dass bei einer stationären Bank mehr möglich ist. Die Frage ist nur, welchen Teil des Marktes spricht es an? Und ich glaube, da gibt es einen Teil, der sich da mehr von angesprochen fühlt und einen Teil, der sich weniger von angesprochen fühlt. Ich finde, wenn man heute quasi ein Profi ist und irgendwie sich selber als Trader sieht, dann hat man ein super Angebot und ist schon sehr gut ausgestattet. Ich glaube einfach nur, dass wenn man sich die Gesamtmenge anguckt, dass das vielleicht ein kleiner, wichtiger, quasi viel handelnder Teil des Marktes ist. Ja. Aber für die große Menge ist es wahrscheinlich nicht der Use Case. Und so erweitert sich einfach, je größer der Markt wird, erweitert sich auch die Facette an Anbietern.
Ja, absolut. Also für dich ist eigentlich alles so zum Thema, wie wird es einfacher, wie senkt man die Einstiegshürden und so weiter. Kann man natürlich auch kontrovers sehen. Zum Beispiel, ich finde es immer ganz gut, wenn man verschiedene Handelsplätze hat, aber ich weiß auch, dass andere das vielleicht schwieriger finden. Und dazu gibt es tatsächlich auch noch mal eine Frage, und zwar von Patrick. Gibt es neue Produkte, Strategien, Kniffe, die den Neobrokern demnächst einen Vorteil gegenüber etablierten Banken bieten werden? Also günstig und einfach ist ja auch was man nachholen kann, so
total. Meine Frage. Ich glaube, das ist total richtig. Was werden wir als nächstes sehen? Wir werden sehen, dass quasi das Spektrum, in das man reingeht, immer breiter wird. Also dieses, also ich mal angenommen, du hast angefangen und hast günstig und einfach auf ETFs und Aktien gemacht. dann ist das natürlich, da kann auch jeder andere dann hin. Was passiert jetzt aber? Du siehst, dass es eigentlich günstig und einfach auf allen Themen gibt.
Ja.
Dass du dann in neue Felder reingehst. Und so glaube ich, dass dann jeder, der die Möglichkeit hat, diesen Zugang zum Kunden zu haben, da weitergehen wird und diese komplette Produktpalette dann mit abdecken möchte. Sehen wir jetzt ganz schnell neue Themen wie irgendwie tokenisierte Aktien und so ein Kram? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass das ist, was heute Kunden wollen. Ich glaube, die Möglichkeit liegt eher daran zu sagen, okay, wie kannst du diese Bedürfnisse besser miteinander connecten? Wie kannst du vielleicht auch nochmal neue Marktsegmente erschließen? Ne? Wenn man sich Revolut anguckt, die irgendwie ganz stark anfangen, irgendwie Private Banking zu gehen, das ist die gleiche Anzahl an Funktionalität, aber nochmal eine ganz andere Klientel. Wahrscheinlich braucht man auch einen anderen Produktauftritt. Das muss irgendwie mit anderen Sachen kombiniert sein. Ich glaube, da sind Dinge, die möglich sind. Ansonsten ist, glaube ich, für alle diejenigen, die heute schon im Markt sind, wie kann ich maximal groß werden, um diese Skalenvorteile immer weiter in Richtung unserer Kunden zu geben. Und natürlich kann auch eine Bank sagen oder jemand anderes mag sagen, ich mache das jetzt günstig und einfach. Die Frage ist, kann man das dann profitabel langfristig operieren? Und da ist natürlich so, dass es einfach ein Geschäft ist, was Größe braucht. Und je größer du sein wirst, desto einfacher wird es dir fallen. Und das ist es. Werden wir jetzt irgendwie was, glaube ich, Verrücktes sehen im Sinne von, keine Ahnung, morgen fängt jemand an und baut eine App, die sich so anfühlt wie ChatGPT, aber eigentlich ein Broker ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass das gerade das ist, was passiert, weil weil es noch so viel im Markt zu tun gibt.
Ja.
Auch an Themen, auch an neuen Themen, die jetzt dazukommen zum Altersvorsorgeprodukt und das Wachstum so intakt ist, dass wahrscheinlich jemand sich heute hinterfragt und sagt, was muss ich jetzt schon anders machen? Wer weiß, wie das dann in 3-4 Jahren aussieht, wenn es ein Produktspektrum gibt, wo sich viele, viele sehr ähnlich sind, dann wird, glaube ich, nochmal die nächste Möglichkeit geben zu sagen, okay, wie kann ich das wieder verändern?
Ja, absolut. Hier sind auch nochmal so ein paar spezifischere Fragen tatsächlich bezüglich, welcher Neobroker ist der einfachste für ein Kinderdepot? Da würde ich sagen, dadurch, dass wir hier ja erstmal allgemeines Wissen vermitteln und jetzt keine Anlageberatung machen, würde ich da einfach empfehlen, vielleicht mal Finanzkurs oder sowas zu schauen. Da gibt es auch verschiedene Anbieter, die verglichen werden. Oder Max, falls du noch irgendwie einen Tipp hast, dann gerne auch an der Stelle vielleicht einkippen.
Kein Tipp, aber den Punkt, den ich auch interessant finde, ist dieser andere Punkt rund um das Thema Gemeinschaftsdepots. Also was meine ich mit auf der einen Seite ist, dass die Möglichkeit zu sagen, ich kann mein Produktportfolio noch so viel ausbauen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist aber das natürlich auch genau, woher die Möglichkeit kommt, Dinge einfach und günstig anzubieten, indem man es halt extrem simpel hält. Und natürlich ist das so ein Trade-off und je größer man wird, je weiter man kommt, desto mehr wird man auch diese Dinge anfangen. Also ich wäre nicht überrascht, wenn wir jemanden sehen, der quasi diese Vorteile dann in Richtung Gemeinschaftsdepot, in Richtung Firmendepot. Firmendepot sehen wir schon ganz viel. Also ich glaube, heute ist es als Firma nochmal einfacher und nochmal besser, als quasi wie schon möglich war. Das ist sicherlich auch einer der nächsten Wachstumsteile. Was jetzt der Beste für das einzelne Produkt ist, da sind wir Infrastrukturanbieter, da sind
genau.
Wir
nochmal,
ja. Sind wir mit einem Bias da, wo wir mitarbeiten dürfen, aber das ist ja das Gute. Mittlerweile gibt es viel Auswahl und da zum Glück unterscheidet sich auch alles nicht so sehr.
Ja, genau, würde ich auch sagen. Also von daher würden wir da jetzt keine konkrete Nennung machen, es sei uns verziehen, aber trotzdem nochmal drauf einzugehen. Da war auch nochmal eine Frage, warum ein Gemeinschaftsdepot bei Neobrokern nicht möglich ist. Ich würde sagen, das ist relativ individuell, oder? Also es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Lizenzen da hinten dran sind.
Mit den Lizenzen hat es gar nichts zu tun. Das ist einfach eine Frage von, welche Prozesse möchtest du dich aussetzen? Weil wenn du ein Gemeinschaftsdepot hast, dann musst du ja auch verschiedene Menschen infizieren, überlegen, wie das strukturiert ist. Das ist einfach komplizierter. Wenn du simple Prozesse haben möchtest, du standardisierte Prozesse haben möchtest, automatisierte Prozesse haben möchtest, dann ist das quasi, steht das da im Gegensatz dazu. Und deswegen sicherlich oft die Entscheidung dann zu sagen, okay, das ist es nicht. Auf der anderen Seite eine Möglichkeit, ne, wenn ich eine Bank bin oder ein anderes Institut, zu sagen, okay, ich möchte mich, ich gehe in eine Richtung da, wo es spezieller wird, wo es vielleicht auch ein bisschen mehr wie eine Manufaktur ist, habe aber dafür die Möglichkeit, quasi da ein nachhaltiges Geschäftsmodell drum zu bauen.
Ja, absolut. Okay, dann danke auch nochmal für den Einblick. War für mich auch nochmal interessant tatsächlich. Genau, hier war noch ein Kommentar zu Revolut, was die anbieten. Genau, vielleicht für alle nochmal interessant. Ja, aber im Hinblick auf die Zeit, hast du vielleicht abschließend noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist wichtig, dass man da irgendwie die Augen offen hält als Privatanleger oder irgendwas, wie man da vielleicht am einfachsten starten kann oder
ich glaube, diese ganze Diskussion und dann hoffentlich auch die Entscheidung rund um das Thema Rentenreform und auch was Riester, also der Übertragbarkeit, ist, glaube ich, eins, was dann super spannend wird, aber eher relevant Ende nächsten Jahres. Sich dann eben zu überlegen, okay, wie gestalte ich das bei mir, ne, wie strukturiere ich vielleicht auch mein Investieren um, vor allem, wenn ich es heute schon tue, dann geht es ja vielleicht eher darum zu überlegen, okay, was verändere ich, wie allokiere ich irgendwie einen gewissen Teil davon. Aber ansonsten haben wir heute, glaube ich, viel Boden gemacht.
Super. Also falls noch Fragen sind, gerne jetzt. Ansonsten würde ich sagen, wie du auch schon gesagt hast, Max, du hast ja wirklich einen umfassenden Einblick geliefert. Ich denke, wir sind alle sehr gespannt, wo das die nächsten Wochen, Monate, Jahre auch hingeht. Na, also auch gerade, wie das dann beschlossen wird, wie das umgesetzt wird, wie sich auch vielleicht der Markt entwickeln wird. Ne? Aber es ist ja auch die Frage, wenn das dann freigegeben wird, wie die verschiedenen Anbieter darauf reagieren oder auch wieder da vielleicht die Painpoints finden, wie du ja auch schon sagtest, ne? Was beschäftigt dann wiederum die Privatanleger und Privatanlegerinnen mit dieser neuen Regelung. Ne? Kann ich irgendwas übernehmen? Wo lege ich das Depot überhaupt an? Wie ist das denn vom Staat gefördert und so weiter? Ich denke, da wird es noch sehr spannend und aufregend werden. Von daher bin ich auch sehr gespannt tatsächlich.
Genau so.
Perfekt. Eine letzte Frage tatsächlich noch. Ja, sehr gerne. Wie unterscheidet sich die Arbeit bei Lemon Markets im Vergleich zu bekannten Brokern? Was macht Lemon Markets anders, besser, effizienter, um bei der Kostenstruktur von Neobrokern mithalten zu können? Ich glaube, da ist ganz gut, wenn du nochmal sagst, was ihr überhaupt macht, weil ihr einfach keine klassische Bank oder Broker seid. Ja,
ja, genau. Der Geschäftsmodell ist ja eher Brokerage as a Service, also wir stehen hinter dem Anbieter, den man als Kunden so kennt, das heißt, als Retail-Anleger sieht man uns wahrscheinlich nicht oft, außer vielleicht irgendwie auf regulatorischen Dokumenten, wo es zwingend notwendig ist, und wir ermöglichen im Endeffekt Banken, Vermögensverwaltern, Fintechs, diese Neo-Broker-Experience, sowohl funktional, Bruchstückhandel etc., preislich, ihren Kunden anzubieten und sind da quasi in der Wertschöpfungskette dahinter. Das heißt, wir arbeiten dann entsprechend mit den Playern zusammen. Hier in Deutschland zum Beispiel Tomorrow, Beatwest, Vivid aus den Niederlanden und quasi stehen dann da hinten dran und quasi sind dann wiederum bei uns so aufgestellt, dass wir genau dieses schlanke, voll digitalisierte, automatisierte Prozesse haben, unsere Partner dabei zu unterstützen, das Angebot in den Markt zu bringen. Und so teilt sich jeder auf. Unsere Partner kümmern sich darum, dass sie das beste Angebot für ihre Kunden rausstellen. Wir kümmern uns darum, dass wir sie bestmöglich auf der Abwicklungsseite des Wertpapiers servicieren.
Genau, also ich würde sagen, einfach auch, weil ihr an einer anderen Stelle der Wertschöpfungskette seid. Ja. Ne? Also als Kunde legt man, wie gesagt, kein Depot bei euch an, sondern bei einem eurer Kunden. Und ihr stellt dann hinten dran die Prozesse bereit, um dann eben diese User Experience zu schaffen, um den Wertpapierhandel zu ermöglichen. Ja. Ich hoffe, damit ist die Frage gut beantwortet. Ansonsten sehe ich keine mehr. Von daher, Max, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst. Ich fand es sehr spannend und viele interessante und auch aktuelle Einblicke, muss ich sagen. Von daher auch vielen Dank an die ganzen Zuschauer und Zuschauerinnen für die ganzen Fragen. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei allen.
Danke dir für die Einladung. Schönen Montag allen noch.
Tschüss, schönen Montag.